Größe braucht Korrektur. Ja, ich habe nicht vor allzu langer Zeit einen Wandel im Leben erfahren. Und zu diesem Wandel zählte mitunter ein Berufswechsel in einem neuen Betrieb. Ja, mit meinen Jahren an Berufserfahrung, die ich mitgebracht habe, musste ich mir in den ersten Wochen ziemlich eingestehen, dass ich wohl doch bei Null anfangen musste. Ja. Die neue Tätigkeit war bei weitem umfassender, als ich mir das zuvor erdacht habe. Ja, und wie das halt so mit neuen Tätigkeiten ist oder mit neuen Dingen. Sie sind anstrengend, es passieren Fehler und darauf folgt auch Kritik gleich. Sich aus einem Arbeitsbereich zu entfernen, in dem man über Jahre sich einen Stand und Wissen aufgebaut hat und angeeignet hat und damit zu brechen, lässt dann quasi erkennen, dass man in dem neuen Umfeld so die sogenannten alten Normen nicht mehr anwenden kann. Und es war nüchtern gesagt ein ziemlicher Kulturschock für mich. In meinem neuen Umfeld war ich mir sicher, dass von vornherein ich neue Sachen erklärt bekomme und auch mich mit Vorschlägen zurückhalten sollte, ne? Und dass Kritik eben vorprogrammiert war. Neues Umfeld, neue Kollegen, neue Prozesse. Ja, meine Fehler waren quasi vorprogrammiert. Und die Fehler und das Vergessen von manchen Abläufen durch den vielen Input waren auch an der Tagesordnung. Ich habe gewusst, was auf mich zukommt, dachte ich zumindest. Aber dass ich wirklich bei Null anfangen musste, das habe ich zuvor nicht erkannt. Und von der meisten Kritik habe ich mir eigentlich nichts weiter erwartet, als dass sie begründet ist, neutral, spezifisch und konstruktiv. Und ich wusste schon eben, dass ich diese brauche, um zu lernen. Die Zurechtweisung ist quasi nötig, dass ich weiß, was ich zu lernen habe und was ich zu lassen habe. Kritisieren will gelernt sein. Nicht jeder ist gleich gut darin. Das gilt sowohl für Freunde, Familienmitglieder, aber auch Kollegen und viele Vorgesetzte. Deren berufliche Position bringt zwar die Notwendigkeit mit, regelmäßig Feedback zu geben. Das bedeutet aber nicht, dass man das auch als ihre Stärke bezeichnen kann. Ich habe das große Glück, einen kompetenten Vorgesetzten zu haben, der es versteht zu kritisieren. Er weist mich sofort und direkt auf meine Fehler hin. Er lässt keinen Spielraum für Missverständnisse und er ist sehr fair. Die Fairness besteht darin, dass Fehler unter vier Augen und ohne Schmuck besprochen werden. Meistens verstehe ich sofort, was er meint, und ich kann seine Kritik gut umsetzen. Er ist sehr spezifisch, was seine Worte angeht, und es betrifft immer die Sache, niemals meine Person oder mein Verhalten. Alles in allem ein Mann, den ich durch sein Wissen und seine gute und vornehmliche Ausdrucksweise sehr schätze. Die besondere Erfahrung, die ich in allem hierbei beschreiben möchte, ist der ständige Korrekturprozess, den ich bis zum jetzigen Zeitpunkt durchlaufe und wahrscheinlich noch in Zukunft durchlaufen werde. Er ist sehr intensiv und ich halte es für ein besonderes persönliches Erlebnis, was mir aber auch als eine wunderbare Analogie dient. Ja, ein Sinnbild eines christlichen Lebens, denke ich. Es passieren Fehler, Kritik kommt, Korrektur geschieht und dann, wie hier in diesem Beispiel, mit dem Ziel, die Arbeit zu verbessern. Nun stellt sich mir die Frage als nächstes, wie kann ich nun, was ich dort gelernt habe, in Bezug auf Kritik und Umsetzung der Kritik auf den Rest meines Lebens übertragen? Wie sehen meine anderen Lebensbereiche aus? Warum ist es hier so einfach, das in Gang zu bringen, die Umsetzung, und in meinen persönlichen Situationen wiederum nicht? Nun habe ich zu Hause keinen Produktionsleiter, der mir dies sagt und jenen Verbesserungsvorschlag bringt. Ja, aber ich habe für andere Bereiche ein wunderbares Buch zur Hand, was wir alle kennen sollten. Die Bibel äußert vielfach Kritik und merkt Verhaltensweisen an. Wir können viel aus ihren Beispielen lernen. Von Mensch zu Mensch. Wie verhalte ich mich jemandem gegenüber, der mein Verhalten kritisiert? Oder andersherum gesagt, wie beeinflusse ich andere durch meine Kritik? Kann es sein, auf menschlicher Ebene, dass wir die gleiche Kritik anderen gegenüber äußern, wofür wir von Gott bemängelt werden? Haben wir schon mal darüber nachgedacht? Kann es sein, dass wir fehlen, uns zu ändern, weil wir im Inneren andere vornehmlich für etwas beurteilen, worin wir ebenso Probleme haben? Kann es sein, dass destruktive Kritik ebenso von uns geäußert wird, weil wir uns durch andere in ihrem Verhalten und ihrem Reden einen Spiegel vor Augen gehalten bekommen? Wir sehen Dinge in ihnen, die wir selber in uns sehen und erkennen. Dinge, die wir nicht wahrhaben wollen. Kann es sein, dass wir deswegen Kritik äußern? Wenn wir andere einschätzen, wie wir uns selber sehen, kann dies ein Grund sein, warum wir nicht die Kraft erhalten, uns ändern zu können. Es gibt verschiedenste Arten, auf Kritik zu reagieren. Wir können zustimmen, verneinen, uns ärgern. Wir können zurückschlagen, es ignorieren, jammern. Wir können uns entschuldigen und daraus lernen. Wenn man andere kritisiert, besteht die Gefahr, die eigenen Schwächen zu übersehen. Kritik kann verheerende Folgen haben. Die Bibel sagt in Galater 5, Vers 15, das brauchen Sie nicht aufschlagen, sagt in Galater 5, Vers 15, wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. In Matthäus 7, Kapitel 1 bis 5, das können Sie auch später nachlesen, lesen wir nur einen Auszug hier, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. So beginnt der Absatz. Jeder kennt den Ausspruch über den Balken und den Splitter. Kritik ist eine Gratwanderung. Richtiges Kritisieren muss gelernt sein und ist eine Kunst. Die höchste Form derselben ist die Selbstkritik. Menschen können von einer gut begründeten, positiven Kritik und Rüge lernen. Die Bibel sagt in Sprüche 9, angefangen Vers 8, rüge nicht den Spötter, dass er dich nicht hasse. Rüge den Weisen, der wird dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Und lehre den Gerechten, so wird er in der Lehre zunehmen. Der beste Schutz gegen Kritik ist ein reines Gewissen. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 16. Schlagen Sie auf. 1. Petrus, Kapitel 3, der Vers 16. Die Bibel sagt hier, habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Im Zeitpunkt der Kritik über andere kann unser Gewissen ein gutes Indiz dafür sein, ob wir die Kritik im Augenblick dem Gegenüber äußern oder tatsächlich uns selbst, weil unser Gegenüber, wie zuvor schon erwähnt, uns durch sein Verhalten einen Spiegel vor Augen hält. In demselben Maß, wie man gibt und misst, wird einem wieder gegeben werden und vergolten werden. Das kennen wir aus Lukas Kapitel 6, Vers 37 bis 38. Ich lese sie auch nur vor. Christus sagt hier, und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet auch ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben werden. Gebt so, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes und gerütteltes, überfließendes Maß wird man euch in eurem Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, in dem ihr messt, wird man wieder euch messen. Ja, es gibt einen schmalen Grat zwischen gerechten und ungerechten Tadel. In jedem Falle gibt es sich Grundsätze zu merken. Der erste Grundsatz, der Inhalt der Kritik. Zunächst braucht es eine belastbare Basis. Sie muss berechtigt sein, sonst bleibt sie hohl und unsachlich. Der Inhalt des Tadels muss der Sache also wahr sein. Der Ton macht die Musik, der Ton der Kritik. Das wusste schon der Volksmund. Schadenfroh Fehler aufzuzählen und den Finger auf die Wunde zu legen, hat mit konstruktiver und nützlicher Kritik so viel zu tun wie analog Käse mit Parmigiano-Reggiano. Ob nun destruktiv gemeckert oder wirklich konstruktive Ratschläge gegeben werden, lässt sich daher oft schon auch im Ton, an den Formulierungen und an der Qualität der Kritik erkennen. Der Zeitpunkt ist auch wichtig. Man muss klug gewählt sein. Unmittelbar nach dem Fauxpas ist kein schlechtes Timing. Der Fehler ist noch frisch, der Hergang rekonstruierbar und der Kritisierte überdies hat einen direkten Bezug dazu. Die Absicht der Kritik. Das Motiv hinter der Kritik. Konstruktive Kritiker zeichnen sich aus durch einen respektvollen Ton. Sie sind immer auch wohlwollend. Sie möchten etwas Grundsätzliches verbessern und der anderen Person helfen. Die Korrektur ist unerlässlich, aber ebenso zielführend und optimierend gemeint. Ziel ist ein Lerneffekt. Sein Gegenüber Fehler vorzuhalten, verschafft einem manchmal vielleicht kurzfristig und für den Moment des Ärgers viel Luft und Erleichterung, aber dem anderen ist herzlich wenig geholfen. Konstruktive Kritiker machen sich daher die Mühe, zu überlegen, wie ihre Kritik bei dem anderen ankommt. Sie kritisieren nicht einfach so impulsiv, sondern vielmehr formulieren sie empathisch und konkret, ohne irgendwie dabei einen Weichspüler zu benutzen. Und so kann man die konstruktive Kritik zugleich sicherstellen und dass die Beziehung keinen Schaden erleidet. Ja, eine der besten Regeln, die es anzuwenden gilt, wenn Kritik ihren Kopf übersteigt, ist es zu warten. Warten Sie einen Moment und beginnen Sie darüber nachzudenken, welche Beweggründe es hinter der Kritik gibt. Es ist ebenso eine gute Gelegenheit, sich die Frage zu stellen: Wer bin ich, dem es so zusteht, über andere Kritik zu äußern? Bin ich wirklich so überaus großartig, überragend, alleswissend und perfekt? Und wenn Sie sich persönlich von Handlung und Wort angegriffen fühlen, bei allem Respekt, warten Sie, bis sich die Hitze der Wut wieder verflogen hat. Ist eine der schwierigsten Angelegenheiten, die es auf der Welt zu tun gibt. Es braucht einen sehr erwachsenen und ausgeglichenen Menschen, der die Weisheit besitzt und die Selbstkontrolle, sich zu beherrschen und Kritik zurückzuhalten. Aber dies ist der Weg zu wahrer Größe. Einer der besten und bekanntesten Wege, sich wirklich wahre Liebe und wahren Respekt anderen Mitmenschen zu verdienen. Menschen wissen, wenn sie etwas falsch gemacht haben oder wenn sie sich fehlerhaft oder kindisch benommen haben. Und die Regel ist, dass sie ebenso wissen, dass wir das wissen, wenn etwas schiefgelaufen ist. Ja? Wenn man versucht, sein kritisches Denken umzudeuten, werden die Menschen das nicht nur erkennen, sondern auch anerkennen. Und sie sind dafür dankbar und sie respektieren sie auf eine positive Weise. In der Regel scheint es, sind die Menschen, denen wir zuvor Kritik äußern wollten, meist noch härter mit sich in ihrem rügenhaften Denken. So erwägen sie oftmals zukünftig einen Weg erwähnen zu wollen, diesen Fehler, den sie erkannt haben, nicht nochmals zu wiederholen. Gott gibt uns die Möglichkeit, dass wir ebenso für andere um Erkenntnis bitten können. Bevor wir Kritik äußern, halten wir einen Moment zurück und bitten wir um Weisheit. Der Schlüssel zur Überwindung des Dranges, andere zu kritisieren, ist zu warten. Warten Sie einen Moment, eine Minute, eine Stunde oder warten Sie für immer.